Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Margarete Wohlan.
Und Ramona Vesto. Schön, dass Sie dabei sind.
Austreten ist modern. Neben dem Brexit bewegt die Politik derzeit auch das Thema Ruxit. Es geht um Russland und den Europarat. Denn als die Krim 2014 durch russische Truppen besetzt worden war, hatte der Europarat den russischen Abgeordneten zur Strafe das Stimmrecht entzogen. Mit der Begründung, gewaltsame Veränderungen der Grenzen werden nicht toleriert.
Deshalb zahlt Moskau seit 2017 auch keine Mitgliedsbeiträge mehr. Ende Juni wird nun der Europarat entscheiden, ob Russland trotz Regelverstoß und fehlender Mitgliedsbeiträge Mitglied bleibt oder nicht. Und da fängt das Problem an, denn man ist sich da gar nicht so einig.
Tja, auf der einen Seite, wenn Russland drin bleibt, dann fühlen sich die Ukrainer getäuscht und verraten. Nicht umsonst gab es den Euromaidan in Kiew vor 5 Jahren. Die Menschen dort wollten ein Ende der Korruption, wollten Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit. Sie wollten also genau das, wofür die EU und auch der Europarat steht. Russland nicht zu sanktionieren, wäre ein fatales Signal, nämlich dass diese Prinzipien nicht wichtig sind.
Auf der anderen Seite können sich russische Bürgerinnen und Bürger, wenn Russland aus dem Europarat austritt, auch nicht mehr an den Gerichtshof für Menschenrechte wenden, der ja zum Europarat gehört. Wobei man dazu sagen muss, dass auch der Menschenrechtsgerichtshof begrenzte Macht hat in vielen Ländern, wie zum Beispiel in Russland, kann er außer Geldstrafen zu verhängen eigentlich gar nicht viel anrichten.
Tja, Gesine Dornblüt war nun in der Ukraine und in Russland unterwegs und hat Menschen getroffen, die von diesem Dilemma direkt betroffen sind. Russische Nichtregierungsorganisationen, die sich nun fragen, was für ihre ohnehin schon schwierige Arbeit eigentlich besser wäre.
Sanktionen und Ruxit oder ein Europarat, der nachgibt und damit ukrainische Aktivistinnen und Aktivisten, die sich verraten fühlen, wenn Russland im Europarat bleibt.
Samstagabend im Zentrum von Kiew. Auf dem Chreschatik, der Prachtstraße, die zum Maidan führt, flanieren Einheimische und Touristen. Junge Leute sitzen auf dem Pflaster, hören den Straßenmusikern zu. Eine entspannte Atmosphäre. Der Krieg im Osten der Ukraine scheint weit weg. Doch der Schein trügt, erzählt Vitali Sych.
Im Donbass sind ungefähr 10.000 Menschen umgekommen. Jeder hat Verwandte oder Bekannte verloren. Der Krieg ist jetzt zwar in eine schwächere Phase übergegangen, aber jeden Tag wird geschossen. Ständig sterben Menschen. Gerade heute Morgen habe ich gelesen, dass 2 Soldaten umgekommen sind und 9 verwundet wurden.
Sych leitet die Wochenzeitschrift Novoje Vremya, eines der wichtigsten politischen Blätter der Ukraine. Sie hätten Journalisten in der Redaktion aufgenommen, erzählt der 44-Jährige, die aus den besetzten Gebieten Luhansk und Donetsk geflohen seien, vor den von Russland unterstützten Separatisten. Auch das Viertel, in dem er in Kiew wohne, der Randbezirk Obolon, sei voller Vertriebener.
Im Hof parken ungefähr 20 Autos aus Donetsk und Luhansk. Du siehst das an den Kennzeichen. Donetsk ist AN, Luhansk ist WW. Die Leute haben alles verloren, ihr Geschäft, ihr Haus, ihre Arbeit. Wir haben mehr als 1 Million Binnenvertriebene.
Schuld daran ist Russland, das nicht nur die Separatisten in der Ostukraine unterstützt, sondern auch die Halbinsel Krim annektiert hat. Und deshalb dürfe Russland nicht ungestraft davonkommen, findet Sych.
Wenn jemand gegen Regeln verstoßen hat, dann muss man ihm ein Signal senden. Man muss ihm zumindest die gelbe Karte zeigen, wenn nicht sogar die rote. Wenn ein Gewalttäter jemanden auf der Straße vergewaltigt, versucht man auch nicht, ihm die Tür offen zu halten und einen Dialog mit ihm zu führen, um ihn zu beruhigen und ihn irgendwie zu beeinflussen. Einen Gewalttäter animiert zu etwas nur zu neuen Verbrechen.
Doch genau das passiert derzeit. Es geht um Russland und den Europarat. Dort ist Russland seit 1996 Mitglied. Die Parlamentarische Versammlung in Straßburg hat der russischen Delegation 2014 das Stimmrecht entzogen, eine Reaktion auf die russische Aggression gegen die Ukraine. Die russischen Parlamentarier kommen deshalb nicht mehr zu den Sitzungen und Russland zahlt auch keine Mitgliedsbeiträge mehr. Kürzlich tagten die Außenminister der Mitgliedstaaten. Sie schlugen mit großer Mehrheit vor, Russland das Stimmrecht im Europarat zurückzugeben. Und das, obwohl Russland seine Haltung zur Krim und zur Ostukraine nicht geändert hat. Endgültig entscheiden muss das die Parlamentarische Versammlung der Mitgliedstaaten Ende Juni. Vitali Sytsch erinnert daran, dass es den Ukrainern während der Revolution 2013-14 um Werte ging.
Mehr als 100 Menschen sind während der Proteste im Zentrum von Kiew gestorben, weil sie eine neue Ukraine wollten. Politische Konkurrenz, Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit. Die Ukraine wollte Teil der europäischen Zivilisation werden. Und dann kriegt sie von eben dieser Zivilisation das Signal, dass all diese fundamentalen Prinzipien eigentlich gar nicht so wichtig sind.
Die Minister, die Russland das volle Stimmrecht im Europarat zurückgeben möchten, argumentieren, die russische Zivilgesellschaft sei auf den Europarat angewiesen. Ein Frühsommertag im Moskauer Stadtteil Samoskvoretschie. In der Fußgängerzone sitzen Menschen auf Bänken, trinken Kaffee. Die Kuppeln einer Kirche glänzen golden im Sonnenlicht. In einem Hinterhof hat die Organisation Obschestvenny Verdikt ihr Büro. Die Organisation setzt sich für Verbesserungen im russischen Strafvollzug ein und kämpft gegen Folter und Polizeigewalt. Auf einem Tisch stehen Blumen und Weinflaschen. Die Organisation ist gerade 15 Jahre alt geworden. Natalia Taubina, die Leiterin, hat Mühe, zwischen all den Papierstapeln auf ihrem Schreibtisch Platz für ihre Teetasse zu finden. Obschestvenny Verdikt betreut diverse Klagen von Folteropfern gegen den russischen Staat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Für viele Russen ist das Gericht des Europarats das einzige Mittel, Recht zu bekommen. Denn die Justiz in Russland ist nicht unabhängig. Oft übernehmen die Richter einfach die Anklageschrift. Obschestvenny Verdikt hat auch in eigener Sache in Straßburg geklagt, und zwar gegen das umstrittene NGO-Gesetz, das Russland vor einigen Jahren eingeführt hat. Danach müssen sich Organisationen, die mit ausländischen Partnern arbeiten, als Agenten registrieren lassen. Dieser Status erschwert die Arbeit der NGOs erheblich. Natalia Taubina hofft, dass die Straßburger Richter das NGO-Gesetz für rechtswidrig erklären.
Das NGO-Gesetz widerspricht sowohl der russischen Verfassung als auch internationalen Standards. Wenn wir vor russischen Gerichten überhaupt mal Recht bekommen haben, dann nur aufgrund von Formfehlern, Fristverletzungen und Ähnlichem.
In den letzten 6 Jahren, seit Russland die Freiheiten der Bürger immer weiter einschränkt, sei die Bedeutung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs für die Menschen noch einmal gestiegen, meint Taubina. Sie macht sich Sorgen. Sollte die Parlamentarische Versammlung Russland die vollen Rechte nicht zurückgeben und Russland den Europarat verlassen, hätten die Bürger auch keinen Zugang mehr zum Menschenrechtsgerichtshof. Eine Umfrage von Menschenrechtlern ergab, dass 80% der Russen die Mitgliedschaft ihres Landes im Europarat schätzen, gerade wegen der Möglichkeit, außerhalb Russlands ihre Rechte einzuklagen. Dabei setzt Russland die Urteile des Menschenrechtsgerichtshofes nur zum Teil um. Der Staat zahlt den Opfern oft nur finanzielle Entschädigungen. Die Straßburger Urteile enthalten aber mehr. Die verurteilten Staaten sollen Gesetze und Strukturen ändern, damit sich Menschenrechtsverletzungen nicht wiederholen. Das befolgt Russland nur selten. Zu selten, räumt Natalia Taubina ein. Doch dank der Urteile habe Russland zum Beispiel die Haftbedingungen verbessert.
Die Zellen in den Untersuchungsgefängnissen sind nicht mehr so stark überbelegt wie Mitte der 90er Jahre. Der Wohnbereich wurde von den Klos getrennt. Gut, es gibt jetzt andere Probleme. Einige Untersuchungsgefängnisse stammen aus dem 17., 18. Jahrhundert. Die Gebäude kann man nicht mehr renovieren. Die Bedingungen sind wirklich hart.
Taubina befürchtet, dass sich die Menschenrechtssituation, sollte Russland aus dem Europarat austreten, noch weiter verschlechtern würde.
Der Europarat ist für uns ein internationaler Rahmen, ein Standard, den umzusetzen, Russland sich verpflichtet hat. Russland mag diesen Rahmen schlecht umsetzen, ungenügend, aber es gibt immerhin Verpflichtungen, an die man Russland erinnern kann. Das Risiko ist groß, dass die Todesstrafe wieder eingeführt wird. In Russland gibt es große Probleme mit der Unabhängigkeit der Justiz und viele ungerechte Urteile. In dieser Situation die Todesstrafe zu haben, wäre eine Katastrophe.
Außerdem, so Taubina, werde die Krim davon, dass Russland aus dem Europarat ausscheide, auch nicht wieder ukrainisch. Überhaupt sei ein Rauswurf der falsche Weg, Russlands Politik zu beeinflussen. Natalia Taubina war mit anderen russischen Menschenrechtlern in Straßburg, um bei den Abgeordneten des Europarates für einen Kompromiss mit Russland zu werben. Sie haben eine Resolution überreicht. Unterschrieben haben mehr als 60 Vertreter namhafter Menschenrechtsorganisationen. Die wohl bekannteste russische Menschenrechtsorganisation, Memorial, ist nicht darunter. Und das gleichnamige Menschenrechtszentrum, ein wichtiger Zweig von Memorial, hat sogar eine Gegenresolution verfasst. Der Flur der Beratungsstelle Bürgerhilfe in Moskau ist voller Menschen. Afrikaner, Kaukasier, Zentralasiaten. Svetlana Ganushkina bittet einen nach dem anderen in ihr kleines Büro, hört sich die Geschichten an, organisiert Hilfe. Mal einen Platz in einer Notunterkunft, mal einen in der Schule für ein Ausländerkind, mal Geld für ein Rückflugticket. Zwischendurch telefoniert sie noch. Ganushkina ist Mitglied im Vorstand des Menschenrechtszentrums von Memorial. Für ihr Engagement erhielt sie den alternativen Nobelpreis.
Wir sind Staatsbürger und als solche tragen wir Verantwortung. Wir tragen die Verantwortung für die Annexion der Krim. Wir haben sie vielleicht nicht unterstützt, aber sie geschah in unserem Namen. Die Machthaber tun alles im Namen ihres Volkes. Das Volk konnte es nicht aufhalten. Wir sind Teil des Volkes, also sind wir auch schuld.
In dem Papier des Menschenrechtszentrums heißt es, es sei unangebracht, dem Europarat zu empfehlen, einseitig auf Russland zuzugehen. Ganushkina stellt klar, auch ihr wäre ein Verbleib Russlands im Europarat lieber, denn der Nutzen sei immens. Sie meint aber, die Russen müssten die Konsequenzen der russischen Politik tragen, so bitter das sei.
Wir sind verpflichtet, in unserem eigenen Land für Ordnung zu sorgen.
So ähnlich sehen das auch viele Ukrainer. Sonntagvormittag in der westukrainischen Stadt Lviv. Ein Folklorechor erinnert an die Leiden der Ukrainer während der Sowjetzeit. Alte Frauen und Männer in Trachten. Es geht um Zwangsumsiedlungen unter Stalin. Redner schlagen den Bogen zu den jüngsten Vertreibungen aus dem Donbass. In Lviv betreibt Jewen Lubowitzki die Nestor Group, eine Vereinigung ukrainischer Thinktanks. Lubowitzki spricht von einer fortwährenden Bedrohung durch Russland und zählt auf.
Crimean Tatar families were raided in Crimea and 25 people were arrested. There is over 100.
Auf der Krim wurden kürzlich wieder Razzien bei krim-tatarischen Familien gemacht und 25 Menschen verhaftet. Es gibt mehr als 100 ukrainische politische Gefangene in russischen Gefängnissen. Die russischen Behörden verstoßen gegen internationales Recht, wie im November bei den Vorfällen an der Straße von Kertsch. Wir sehen einen klaren Trend.
So, what we see is we see a clear trend.
Für die Zukunft befürchtet Lubowitzki noch Schlimmeres.
Crimea is not the first place where Russia stirred a military conflict. We have Transnistria, we have Abkhazia.
Die Krim ist nicht der erste Ort, an dem Russland einen militärischen Konflikt begonnen hat. Wir haben Transnistrien, wir haben Abkhazien. Es gibt viele andere Orte, an denen die Menschen sich Sorgen machen, dass etwas passieren könnte, zum Beispiel im Baltikum. Wir sehen, dass Russland die Souveränität von Weißrussland untergraben will.
Wenn Russland im Europarat bleibt, dann hat das Parallelen zur Appeasement-Politik 1938. Wenn wir das zulassen, dann wird es eine neue Krise geben.
Lubowitzki hofft, dass die Parlamentarier Ende Juni doch noch für den Ausschluss Russlands stimmen.
Russlands Politik unbeantwortet zu lassen, untergräbt die Autorität der Parlamentarischen Versammlung des Europarats.
Soweit Jewgeni Lubowitzki von der Nestor Group, einer Expertengruppe, die sich mit der langfristigen Entwicklung der Ukraine beschäftigt. Gesine Dornblüt hat die Stimmen aus Russland und der Ukraine eingefangen. Wie soll sich nun der Europarat Russland gegenüber verhalten angesichts der Annexion der Krim?
Soll er die Sanktionen aufheben, Kompromisse finden, eben alles tun, damit Russland im Europarat bleibt? Dafür spricht einiges, zum Beispiel die Menschenrechtslage im Land, haben wir gerade gehört. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist eine wichtige Instanz für die Menschen in Russland, die sich an diesen Gerichtshof wenden können, wenn die Gerichte in Russland nicht mehr weiterhelfen können oder wollen.
Doch, Ramona, was kann dann tatsächlich durch die Urteile bewegt werden? Das Einzige, was wir auch in dem Beitrag von Gesine Dornblüt gehört haben, ist, dass Geldstrafen verhängt werden, aber ansonsten gesetzlich sich nicht wirklich was ändert.
Aber auch diese Geldstrafen und diese Urteile sind ja ein wichtiges Zeichen über die Menschenrechtslage im Land. Und es gibt ja sogar Befürchtungen, haben wir auch gerade gehört, dass Russland die Todesstrafe wieder einführen könnte, wenn es aus dem Europarat austritt oder ausgeschlossen wird. Und auch der Europarat selber hat ja ein Interesse daran, dass Russland Mitglied bleibt. Es würde nämlich an Einfluss verlieren, wenn Russland austritt. Es ist schließlich ein Staat mit knapp 150 Millionen Menschen.
Ja gut, aber auf der anderen Seite, wenn der Europarat nicht an seinen Grundprinzipien festhält, verliert er an Glaubwürdigkeit und Macht. Und andere Mitgliedstaaten des Europarates, wie zum Beispiel die Türkei oder Aserbaidschan, haben weniger Motivation, sich an die Regeln zu halten.
Vollkommen richtig. Und auch der Europarat ist sich übrigens nicht einig bei diesem Problem. Und dafür ist es ganz wichtig zu wissen, dass es zwei wichtige Organe gibt. Das ist einmal der Ministerrat, das sind die Außenminister der Mitgliedstaaten und damit der nationalen Regierungen. Und auf der anderen Seite die Abgeordneten aus den einzelnen Parlamenten, die Parlamentarische Versammlung. Und die haben unterschiedliche Interessen.
Stefanie Schiffer weiß das hoffentlich genauer und kann uns helfen. Sie ist Gründerin der NGO European Exchange. Das ist eine Organisation, die sich für Demokratie in Europa und in den Nachbarstaaten einsetzt. Und vorher war sie Direktorin des Vereins Deutsch-Russischer Austausch. Nun ist sie bei uns im Studio. Hallo.
Hallo.
Frau Schiffer, bevor wir uns dem Interessengeflecht innerhalb des Europarates zuwenden, die Frage, woher kommt Ihr Interesse an Russland und der Ukraine und was genau bewegt Sie an diesem Konflikt?
Ich habe begonnen, mich mit dem Europarat 2013 zu beschäftigen. Das war eine Zeit, als in Aserbaidschan Präsidentschaftswahlen stattgefunden haben, für deren Beobachtung unser Kollege, der Wahlbeobachter Anna Mamadli, in Aserbaidschan zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist. Und diese Wahlen wurden vom Europarat als fair und frei eingestuft. Mit diesem Konflikt, eigentlich mit dieser Verwunderung, hat unser Interesse am Europarat begonnen und auch das Verständnis dafür, dass einiges im Europarat im Argen liegt.
Und auch in der Frage Russland, Ukraine und Ruxit oder Nicht-Ruxit liegt ja einiges im Argen. Was will denn der Europarat in dieser Frage? Gibt es da Unterschiede zwischen den beiden Organen, also dem Ministerrat und der Parlamentarischen Versammlung? Und gibt es vielleicht auch unterschiedliche Positionen innerhalb der einzelnen Organe? Also zum Beispiel innerhalb der Parlamentarischen Versammlung, die ja aus immerhin 47 Staaten besteht, darunter Türkei, Georgien, die baltischen Staaten. Wie sind da die Positionen?
Na, generell muss man sagen, ist es natürlich eine Stärke, wenn ein großes Land wie Russland im Europarat ist. Und 1996, als Russland aufgenommen wurde, hat man auch große Hoffnung darauf gesetzt, dass mit der Mitgliedschaft im Europarat in Russland die Transformationsprozesse Unterstützung gewinnen. Das hat sich auch anfangs bewahrheitet und viele demokratische Prozesse sind in Russland verstärkt worden mit der Mitgliedschaft im Europarat. Das kam dann aber eigentlich Ende der 90er Jahre langsam zum Erliegen. Und heute kann man nicht mehr davon sprechen, dass in Russland die Grundsätze des Europarats akzeptiert und beachtet werden. Im Gegenteil muss man sagen, Russland tritt ihm gerade mit Füßen. Und die Frage ist, wie der Europarat darauf reagiert. Und das sind im Grunde, was Sie gefragt hatten, diese zwei Positionen. Geht man damit tolerant um und versucht, goldene Brücken zu bauen, um die Mitgliedschaft von Russland im Europarat zu erhalten? Oder kommt man zurück auf die Grundsätze des Europarats, versucht die zu wahren? Und das würde heißen, man muss Sanktionen einführen, beziehungsweise die eingeführten Sanktionen auch erhalten. Und das ist der Grundkonflikt, der gerade besteht. Da gibt es auch unterschiedliche Positionen zwischen Ministerrat und der Parlamentarischen Versammlung.
Und wer setzt sich da für was ein? Also kann man sagen, dass die Trennung irgendwo verläuft?
Ja, man muss sagen, die Parlamentarische Versammlung hat 2015 entschieden, dass die russische Delegation in der Parlamentarischen Versammlung das Stimmrecht entzogen bekommt und hat diese Position da auch beibehalten. Russland hat darauf reagiert, dass die Delegation gar nicht mehr an den Sitzungen teilgenommen hat. Und bei der letzten Sitzung des Plenums der Parlamentarischen Versammlung im Europarat im Oktober letzten Jahres wurde diese Position nochmal unterstützt. Im Ministerrat, also dem Zusammenschluss der Außenminister, versucht man eine versöhnlichere Position einzunehmen und hat da einen Kompromiss erarbeitet, der so aussieht, dass Sanktionen des Europarats nur noch gemeinschaftlich verabschiedet werden sollen von Ministerrat und der Parlamentarischen Versammlung. Das würde heißen, der Ministerrat, der jetzt in Helsinki schon entschieden hat, dass er goldene Brücken bauen möchte und die Sanktionen schleifen möchte, dass der Ministerrat jetzt noch die Unterstützung und die Zustimmung von der Parlamentarischen Versammlung dafür braucht.
Und wie wird sie sich entscheiden?
Das ist ganz schwer zu sagen. Das hängt davon ab, wie viele Abgeordnete an der Sitzung teilnehmen werden und natürlich auch, welche Abgeordneten teilnehmen werden. Wir haben ja große Delegationen aus der Türkei, aus Aserbaidschan, aus anderen Staaten, die kein Interesse daran haben, dass die demokratische Kontrolle des Europarats zu stark ist. Wenn diese Abgeordneten sehr stark vertreten sein werden, dann kann es gut sein, dass der Ministerrat mit seinem Kompromissvorschlag durchkommt und dass die Sanktionsmöglichkeiten des Europarats verschlechtert werden.
Mhm. Wieso sollten die denn nicht kommen zur Abstimmung?
Tatsächlich ist es so, dass die Abgeordneten aus weniger liberalen Staaten eine größere Sitzungspräsenz haben, weil die von ihren Regierungen sozusagen delegiert werden. Wohingegen Abgeordnete aus Staaten, in denen es ja aktive und unabhängige Parlamente gibt, auch an ihren eigenen Sitzungswochen teilnehmen, wenn die gerade zeitgleich sind, auch mit der Sitzungswoche vom Europarat.
Russland gilt ja für viele Mitglieder des Europarates, die vorher ehemaligen Ostblockstaaten. Sie sehen ihn in ihren Augen als Aggressor und sagen irgendwie so, Russland hat die Krim annektiert. Wer weiß, was demnächst noch kommt. Also Russland testet immer so ein bisschen die Grenzen aus und nicht nur die Ukraine hat Angst, sondern auch die baltischen Staaten, sogar Polen und so. Was passiert als nächstes? Und deswegen setzen sie so sehr auf den Europarat. Ist das richtig, diese Haltung?
Ich denke, die ist absolut nachvollziehbar und wir sollten auf diese Position sehr stark Rücksicht nehmen und uns auch vor Augen führen, dass im Ministerrat die baltischen Staaten, Georgien und Ukraine gegen diesen Kompromissvorschlag gestimmt haben. Und das war zwar keine Mehrheit, aber das sind ganz wesentliche Staaten, A-Staaten, deren demokratische Transformation existenziell wichtig ist, auch für die europäische Nachbarschaft, und Staaten wie das Baltikum, die Mitglieder in der Europäischen Union sind und die auch militärisch potenzielle Ziele der Russischen Föderation sind. Also auf diese Position muss man ganz arg Rücksicht nehmen. Und wir müssen einfach uns klar machen, dass Russland sich verabschiedet hat von den Grundsätzen des Europarats, die heißen Festigung des Friedens und Herrschaft des Rechts.
Betrachtend diese komplexe Lage, die Sie jetzt geschildert haben, was würde ein Ruxit denn bedeuten, also für die Zukunft? Wie sollten denn vergehende Mitglieder geahndet oder auch nicht geahndet werden? Was ist Ihre Position?
Ich denke, die Mitglieder in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats sollten auf jeden Fall vermeiden, dass ihr Recht, Sanktionen gegen Einzeldelegationen auszusprechen, ihnen genommen wird. Und sie sollten vermeiden, dass sie das nur noch gemeinsam mit dem Ministerkomitee tun sollten. Die Autonomie und die Eigenständigkeit der Parlamentarischen Versammlung muss erhalten werden. Gerade was den Schutz der Funktionsfähigkeit des Europarats betrifft, das halte ich für das ganz Wichtige jetzt bei den anstehenden Entscheidungen. Und für den Verbleib von Russland, da muss man sehen, was für ein Europa wollen wir haben und was für einen Europarat wollen wir haben. Wenn wir sagen, wir möchten ein Europa haben, in dem gleichberechtigt nebeneinander liberale Demokratien, Länder, die auf dem Weg zur Demokratie sind und autoritäre Kleptokratien gleichberechtigt und nebeneinander tätig sind oder verbunden sind, dann werden wir einen anderen Europarat haben und dann brauchen wir einen anderen Europarat. Dann können wir die Sanktionen auch schleifen. Aber ich denke, solch ein Europa wollen wir nicht haben.
Stefanie Schiffer von der NGO European Exchange, einer Organisation, die sich für Demokratie in Europa und in den Nachbarstaaten einsetzt. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Schiffer.
Danke auch.
Es gibt jetzt übrigens eine Petition in Sachen Europarat und Russland. In ihr wird die Parlamentarische Versammlung des Europarates aufgefordert, Mitgliedstaaten zu sanktionieren, die gegen die Grundprinzipien des Europarates verstoßen. Unter den Unterzeichnern sind auch Vertreter der Europäischen Kommission und internationale Rechtsexperten.
Am Mikrofon waren für Sie heute Ramona Westhof und
Margarete Wohlan.
Tschüss.
Tschüss.